Ein herzliches Willkommen allen Teilnehmenden der Tischreden. Schön, dass wir wieder in dieser Runde zusammen sind mit einem sehr schönen und sehr weiten Thema heute. Es geht um die Ehe. Thema der Ehe. Und ich mache eine Beobachtung, die so ein bisschen ambivalent ist, also zwiespältig. Vielleicht habt ihr eine Idee, warum das so ist. Auf der einen Seite sehen wir ja, dass die Ehescheidungsrate sehr hoch ist. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, 2018 betrug die fast, also über 30%. Fast 33%, also ein Drittel. Ja. Man nimmt ja da immer so die Anzahl der Ehen, die geschlossen werden, und setzt die gegenüber mit der Anzahl der Ehen, die in dem gleichen Zeitraum geschieden werden. Mhm. Und da haben wir also auf eine Ehe oder auf drei Ehen wird fast eine geschieden. Ja. Sehr hoch. Ja. Das weiß auch jeder. Die Anzahl der Single-Haushalte geht auch hoch. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber dieser Wunsch zu heiraten und eine Familie zu haben, sehr, sehr hoch. Auch eine Statistik, die ich jetzt gesehen habe, 2019 sogar, sehr, sehr jung, Shell-Studie, die sagt, 94%, also fast alle, kann man sagen, der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 12 bis 25 gaben es an, dass es für sie besonders wichtig war, einen Partner zu haben, dem man vertrauen kann. Also Familie, intime Gemeinschaft mit dem Partner.
Aber war das mit Ehe?
Also ja, muss nicht unbedingt sein.
Nicht, dass aber es juristische Ehe bedeutet.
Muss nicht unbedingt juristische Ehe sein, aber dieser Gedanke, einen Partner zu haben, dem man vertrauen kann, auch Familie, das hängt ja miteinander zusammen, spielt eine sehr, sehr hohe Rolle. Wie kommt das, dass auf der einen Seite das nicht klappt in der Praxis offensichtlich, in meinem Großteil, auf der anderen Seite der Wunsch aber so extrem hoch ist und so stark nach Ehe, nach Familie?
Ja, es gibt auch eine Menge Leute, die im Fitnessstudio Mitglied sind. Das klappt auch nicht. Also, das ist auch ein ganz großer Wert. Gesundheit, okay, Fitness,
abnehmen,
Aussehen.
Normalgewicht. Ja.
Genau. Also es ist eine Diskrepanz zwischen Wollen und Können. Ja, also eine Sehnsucht haben heißt ja noch nicht, dass man die erreichen kann. So, ja. Würde ich sagen, ist ein Grund.
Mhm. Ich meine, wenn die ersten Seiten der Bibel tatsächlich ein realer Bericht sind über das, was da bei der Schöpfung passiert ist, dann ist es sehr verständlich, dass Menschen Sehnsucht nach Partnerschaft haben, weil Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau. Und er hat es ja dann sogar nach dem Sündenfall praktisch ihnen mitgeteilt, dass ihr Verlangen zueinander sein wird. Also das Verlangen des Mannes zur Frau und umgekehrt. Also ich glaube, dass die Sehnsucht nach einem Menschen, dem ich vertrauen kann, eigentlich darin begründet ist.
Mhm. Mhm. Lass uns das gleich mal aufschlagen. Du sprichst ja jetzt schon von den ersten Seiten der Bibel. Mhm. 1. Mose, Kapitel 1. Da wird uns ja gleich von dieser Sehnsucht berichtet. Beziehungsweise es wird uns in Kapitel 2 geschildert. Mhm. Und ich lese da einfach jetzt mal die Verse 18 bis 25 in 1. Mose, Kapitel 2. Da geht es um die Erschaffung der Frau, beziehungsweise der Kontext ist die Erschaffung der Welt mit der Erschaffung des Mannes, Adams. Und dann sagt Gott hier in Vers 18, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das ist ja die Schöpfungsgeschichte, die etwas deutlicher noch macht, wie im ersten Teil, in Kapitel 1, wie Mann und Frau entstanden sind. Und das gibt ja einiges an Gesprächsstoff oder Stoff zum Nachdenken, das hier gesagt wird. Du sagst jetzt, das ist so das Grundmuster. Ja? Also Gott offensichtlich beschreibt hier die Bibel, wie das Ganze denn entstanden ist mit den Geschlechtern und was so die Grundlage sozusagen der gesellschaftlichen Struktur unserer Menschheit ist, wenn man das so liest.
Ja, aber auch im Kapitel davor, diese Vers 27 oder auch Vers 26, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und dann, also da wird der Mensch als Bild Gottes bezeichnet und dann wird dieses Bild Gottes aber eben, weiß ich nicht, aufgeteilt, ausdifferenziert in Vers 27, als Mann und Frau schuf er sie. Ja? Also nach dem Bild Gottes als Mann und Frau. Das klingt für mich schon ein bisschen so, als wäre ein Teil alleine nicht ganz ausreichend, um das Bild Gottes darzustellen. So. Also es wäre auch da eine Ergänzung oder eine Zusammengehörigkeit irgendwie gedacht gewesen. So, ja. Mal unabhängig von der Sehnsucht, die in einem drin ist, sehe ich hier auch so eine, vielleicht, ja, weiß ich nicht, ideologisch ist das falsche Wort, aber so eine Zusammengehörigkeit im Denken Gottes, im Schöpfungshandeln Gottes.
Und ich denke, der Text zeigt auch, dass Gott selbst nicht alleine ist. Gott ist beziehungsorientiert. Also er lebt nicht alleine. Und wenn wir zu seinem Bilde geschaffen worden sind, dann bedeutet das auch, dass wir beziehungsorientiert angedacht sind und dass wir nicht dazu gemacht sind, alleine zu leben. Ja. Und das bestätigt auch die Realität nicht. Das Alleinleben tut uns heute nicht gut, selbst jenseits des Paradieses, jenseits von Eden. Und das ist ganz tief in uns angelegt. Daher all unsere Sehnsüchte und all die Strategien, die wir fahren, um jemanden zu finden. Das ist ja auch in unserer Zeit so eine ganz große Strategie, die wir alle fahren.
Ich meine, es ist ja interessant, wie die Verbundenheit hier eigentlich noch verstärkt wird. Es ist nicht nur der Text, den du jetzt gerade zitiert hast, Sven, was ja schon sehr stark ist. Ja? Das Bild Gottes fächert sich auf in Mann und Frau. Das zeigt ja schon eine sehr deutliche Verbindung. Beide sind Mensch und beide spiegeln das Bild Gottes wider. Sondern hier in dem zweiten Bericht, in Kapitel 2, ist die Frau sogar, wird aus einem Teil des Mannes gemacht, gebaut. Das ist ein Wort, das nur da vorkommt. Also Gott hat besondere Aufmerksamkeit dem gewidmet, die Frau aus dem Mann zu machen. Das finde ich sehr interessant, zeigt die Verbundenheit der beiden Geschlechter zueinander.
Da passt es ja auch, was er dann sagt in Vers 23, das ist Gebein von meinem Gebein. Ne? Also eine stoffliche Verbundenheit, die er hier ausdrückt.
Ja, und Luther ist dann derjenige, der dieses Isha dann als Männin. Aber er wollte hier an dieser Stelle offensichtlich dieses Wortspiel auch im Deutschen wiedergeben. Ein Wort, das ja nicht in unsere Umgangssprache eingedrungen ist. Also ist nur hier an dieser Stelle.
Aber nochmal grundsätzlich, unser Thema ist ja die Ehe, nicht Beziehungen. Beziehungen sind ja noch weiter als Ehe. Ehe ist ja eine bestimmte Beziehung. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt und da ist es dann, wird definiert die Ehe als eine förmliche, gefestigte Verbindung zwischen zwei Personen, die durch bestimmte Rechte, also Naturrecht, Gesellschaftsrecht, Religionsrecht, rituell begründet auch wird. Ja. Jetzt spricht ja hier der Text, den wir gerade gelesen haben und auch der in 1. Mose 1, nicht von Ehe. Ja, wir haben also keinen Ehering, was heute bei uns so üblich ist. Wir haben kein Standesamt, wir haben keinen Trauschein, kein Gesetzeskodex oder so, ja, kein Ehebuch, wo jetzt formal die Eheurkunde aufgesetzt wird. Ist das denn hier Ehe überhaupt oder wie seht ihr das?
Ja, das, was du da beschreibst, ist ja erst viel später dazugekommen. Der Staat hat das ja praktisch an sich genommen. Es war ja vorher die Kirche in bestimmten Kulturen, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist heute noch so, dass der Pastor auch gleichzeitig der Standesbeamte ist. Bei uns ist das halt getrennt worden, sicherlich auch aus juristischen Gründen, weil man gemerkt hat, hier muss wirklich was abgesichert werden. Hier müssen Rechte auch festgeschrieben werden. Aber natürlich ist das Ehe, was hier passiert. Ich meine, allein der Vers in 24, das ist eine Aussage, die auch im Neuen Testament dann zitiert wird, auch von Jesus selber zitiert wird. Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Also diese drei Schritte begründen ja eigentlich eine tatsächliche neue Lebensgemeinschaft, die entsteht. Ja, das Verlassen, das Anhangen und das Einfleischwerden.
Und zudem wird in diesem Text auch so ein bisschen die Bundessprache verwendet. Es geht um einen Bund. Ja, und auch dieser Vers 23, den du vorhin zitiert hast, da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Das wird an späterer Stelle verwendet, um wirklich von einem Bund zu reden. Ja, also das ist alles Bundesterminologie. Hier gehen zwei Menschen einen Bund ein, der von Gott gestiftet wird. Ja, das ist ja so ein Geschenk von Gott, das den Menschen hier mitgegeben
vielleicht
wird.
Vielleicht können wir nochmal definieren, was ist denn ein Bund? Also biblisch gesehen so. Ne? Ist vielleicht nicht jedem klar, was würdet ihr darunter verstehen?
Ja, ich finde, das ergänzt sich ja immer so ein bisschen. Also man nimmt die Ehe als Bild, um zu verstehen, was zwischen Gott und seinen Menschen, ich nenne es mal nicht sein Volk, sondern seinen Menschen läuft. Und andererseits hilft ja auch der Bund, dann zu verstehen, was in der Ehe läuft. Das ist, also ich denke, es ist eine, ja, du hast ja da schon eine Definition auch vorgelesen, eine förmliche Vereinbarung der Zugehörigkeit, wie auch immer geartet. Also es gibt ja auch einen Bund zwischen Königen oder sowas. Ja, das ist hier nicht gemeint, glaube ich. Aber so würde ich es definieren. Ja.
Du sagst Zugehörigkeit. Ich glaube, dass das Natürlichste, was wir Menschen kennen, ich glaube, das ist im Alten Testament auch angelegt, ist die Frage der Verwandtschaft. Also kriegt Kinder und so, das ist Familie, das ist der Kontext, in dem praktisch jeder lebt und was die engste Beziehung ausdrückt zwischen Menschen, Verwandtschaftsgrade. Und ich meine, dass dieser Bund im Alten Testament vor allem im altorientalischen Denken dazu dient, dieses enge Blutsverwandtschaftsverhältnis zu Nichtverwandten auszudehnen. Also durch einen Bund bringe ich sozusagen einen Nichtverwandten in die gleiche Gemeinschaft, die ich zu einem Verwandten hätte. Und das ist sozusagen die Unauflöslichkeit oder dieses über das rein Vertragliche hinaus. Ein Kaufvertrag kann ich auch mit jemand anders machen. Ja, das bindet mich jetzt nicht so dauerhaft wie einen Verwandten. Ja, den kriege ich auch nicht mehr los. Ist ja so. Ne? Also das ist fest. Ja? Und ich glaube, dass der Bund so ein Instrument ist, der diese Verwandtschaftsverbindung auch ausdrückt hier. Und ich denke, dass, wie du gesagt hast, Daniela, dass hier von der Sprache klar wird, dass es um so einen Bund geht, der von Gott gestiftet ist, der eine unauflösliche Gemeinschaft zwischen einem Mann und eben einer Frau darstellt.
Das erhöht natürlich die Bedeutung. Es gibt ja dieser Verbindung ein viel größeres Gewicht. Das heißt also, hier geht es nicht darum, dass zwei Leute sagen, was weiß ich, wir schmeißen jetzt unseren Haushalt zusammen und wir probieren es mal. Sondern es ist tatsächlich, im Englischen hast du den Begriff Commitment. Ja. Ist im Deutschen nicht so gut zu übersetzen, der Hingabe oder wirklich Zuwendung. Das Commitment ist viel mehr. Es hat auch mit Verpflichtung zu tun. Ich übernehme Verantwortung. Ich bin für dich da. Und man kann sagen, was man will. Es gibt ja heute tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, auch andere Konzepte oder andere Vorstellungen von Partnerschaft. Partnerschaft grundsätzlich. Diese Sicherheit, die ein Bund vermittelt, die ist durch nichts anderes zu übertreffen. Die ist in dem anderen einfach nicht da.
Und das wäre ja dann auch ein biblischer Gegenentwurf, sage ich jetzt mal, oder ein biblischer Standpunkt zu dem, was sich heute in unserer Gesellschaft auch politisch vielleicht etabliert. Ja? Ich habe zum Beispiel hier so ein Zitat aus einer politischen Forderung, die sagt bei uns, also in diesem Antrag, das von einer politischen Richtung kam, wir verstehen unter Familie sowohl das klassische Vater-Mutter-Kind-Bild als auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit oder ohne Kind, polygame Lebensgemeinschaften, Patchwork-Familien, Alleinerziehende, aber auch Wohngemeinschaften wie Studierenden, Mehrgenerationen und Seniorengemeinschaften oder ganz einfach der engste Freundeskreis. Zitat Ende.
Kann man das so ausweiten auf diese alle möglichen Gemeinschaftsformen, die hier so gesagt
werden? Also wenn ich jetzt das biblische Modell der Ehe nehme, und wenn ich vor allem daran denke, wie wichtig auch gerade in der alttestamentlichen Gesellschaft, in der Volksgemeinschaft Israels, Kinder waren. Also wir haben das ja, das ist fast wie ein roter Faden, der sich durchzieht. Wenn Frauen unfruchtbar waren, fängt ja schon bei Abraham an, dass Sarah unfruchtbar war und dann eben durch ein wundersames Eingreifen Gottes doch den Nachkommen, den Verheißenen bekommt. Aber wenn ich das ins Kalkül ziehe, wie entscheidend das war, dann heißt für mich, Ehe hat mit Zukunft zu tun. Und warum hat sie mit Zukunft zu tun? Ganz einfach, weil sie mit Nachkommenschaft zu tun hat. Das ist einfach so. Wir können natürlich jetzt darüber reden, ja, manche Eheleute entscheiden sich, kinderlos zu bleiben. Das ist aber eigentlich so nicht gedacht. Wenn ich die Bibel lese, ist es so nicht gedacht. Das heißt ja nicht, dass man jetzt die Leute abwertet, die keine Kinder haben wollen oder keine bekommen. Aber grundsätzlich ist es schon so gedacht, Ehe bedeutet auch Zukunft. Und das geht eben nur durch die Fortpflanzung zwischen Mann und Frau.
Die Frage ist ja, was diese, das ist ja eine Definition von Familie. Ja, was der Zweck dieser Definition denn dann wäre, was die Konsequenz wäre, rechtlich oder so. Ja, bei der Ehe gibt es ja die Frage, steuerlich hat es einen Vorteil oder nicht, würde sich das hier auch so auswirken, dass Familie ein Begriff ist, den man metaphorisch verwendet. Also, Popkulturbeispiel Fast and Furious, da geht es immer um Familie und das ist halt diese Gang da, die da zusammen unterwegs ist. Ja. Das ist ja jetzt nicht neu, aber das jetzt als Definition, also ich meine, das leuchtet mir noch nicht so ganz ein, denn die Metapher funktioniert ja nur, weil jeder versteht, was Familie ist. Und deswegen ist es ein Kompliment, wenn ich sage, ihr seid meine Familie, obwohl ihr nicht biologisch mit mir zusammen, wenn ich die Definition aufweiche, dann sage ich am Ende nichts mehr, außer ihr seid meine Freunde. So, ja. Deswegen weiß ich nicht genau, was das bringen soll, diese Ausweitung. Ich glaube im Kern aber, wenn es jetzt um Ehe geht, nicht um Familie, dann ist es ja eine 1-zu-1-Sache. Also ich weiß nicht, ob man das, du hast jetzt natürlich auch Beispiele angesprochen aus dem Alten Testament, wo es dann nicht mehr 1-zu-1 ist, wo die Polygamie reinkommt. Aber ich glaube, das kann nur funktionieren, so wie es hier am Anfang ja auch beschrieben wird, zwischen zwei Menschen, ja, die sich da binden im Bund sozusagen. Wenn ich das verändere, verliert es für mich was von dem eigentlichen Charakteristikum.
Und ich glaube, das hängt auch zusammen mit unseren Grundannahmen, die wir haben. Wir haben alle Grundannahmen, jeder braucht Grundannahmen, um zu überleben. Und wenn wir natürlich davon ausgehen, dass diese biblische Geschichte unsere Geschichte erzählt und wenn wir das für bare Münze nehmen, dann ist das natürlich unsere letztgültige Referenz. Mann und Frau, das ist unsere letztgültige Referenz. Jetzt wissen wir auch, dass wir jenseits von Eden leben und nicht mehr in Kapitel 1 und Kapitel 2. Ja, das ist eine Phase der Menschheit, die wir nicht miterlebt haben. Da wissen wir auch, dass vieles von dem abweicht, was eben da zu Papier gebracht worden ist, ja, oder da war am Anfang unserer Geschichte. Aber für mich persönlich ist das natürlich die letztgültige Referenz für Ehe, für den Bund, für das Miteinander von Mann und Frau. Ja, und der Text ist ja wunderschön angelegt. Gott schafft den Mann und er macht sich quasi die Hände dreckig, weil er ihn aus dem Erdboden formt und gibt auch noch etwas von sich ab, indem er den Lebensatem Odem einhaucht, nicht? Und dann schafft er die Frau. Im Prinzip das Erste, was Mann und Frau sehen, ist Gott, ja, den Schöpfer. Also da ist nochmal eine Beziehung im Spiel, nochmal ein Bund im Spiel. Das ist ganz vielschichtig im Text angelegt. Und dann bringt Gott die Frau zum Mann, also auch so dieses, ja, seid einander gegenüber, nicht? Und es ist wunderschön angelegt. Das sind wunderschöne Texte, die ganz, ganz viele Ebenen mitschwingen lassen, was Beziehungen anbelangt. Ja? Und so beginnt unsere Geschichte. Und wir sind heute mittendrin, nur jenseits von dieser Welt, für die Gott...
Natürlich. Und die Frage ist dann trotzdem da, inwieweit das noch Verbindlichkeit beanspruchen kann. Ja? Also ich meine, wir hatten ja die letzten Verse auch gelesen in diesem Abschnitt hier in Kapitel 2. Da wird ja sozusagen kategorisch was behauptet. Also es wird beschrieben, wie Gott die Frau macht, wie sie zueinander stehen. Dann kommt diese diese Bundesformel, Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Und dann kommt aber in Versen 24, in der Vers 24, sagt dann etwas, was ja so auf die ersten Eltern hier, also Adam und Eva, gar nicht zutreffen kann. Nämlich ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Also das ist offensichtlich eine Regel, die sich aus der vorigen Geschichte schon ableitet. Und die offensichtlich nicht von Adam und Eva gesprochen werden konnte, weil sie ja keine Eltern hatten. Also offensichtlich wird hier dieser Text etiologisch benutzt, auf der einen Seite, um etwas darzustellen, wie es angefangen hat, aber auch im Blick auf die Zukunft. Das ist die Regel, nach der jetzt die ganze Geschichte weitergehen soll.
Und das scheint das zu sein, was dem, zum Verständnis der Ehe gehört. So wird es funktionieren. Also es ist ja schon in der Vorschau gesagt, vollkommen richtig. Aber das heißt Ehe. Da wird jemand eine neue Beziehung eingehen, unabhängig von der Verwandtschaft,
die er hatte. Genau, so deute ich auch die Worte anhängen oder verlassen. Das sind jetzt Worte, die eben aus dem Bundeskontext kommen, wo eine...
Ich gehe einen neuen Bund ein.
Genau, wo eine an sich schon starke Verbindung, eine Verwandtschaftsbindung zu den Eltern, vielleicht die stärkste sogar, Kindereltern, durch eine noch stärkere oder gleichwertige ersetzt wird, nämlich die zu meinem Ehepartner. Die in dieser mit den Rechten und Pflichten zusammenhängt, die ich als Verwandter eben auch habe. Aber ich möchte noch mal kurz auf das zurückgehen, was du sagtest, Winfried. Du hast gerade das erste Kapitel zitiert und den Bericht, wo Gott den Menschen nach seinem Bild schuf. Du sagtest, es gehört dazu, fruchtbar zu sein, also die Nachkommenschaft zu erzeugen. Das ist ja das, was Gott dann in Vers 28 sagt im ersten Kapitel. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Also dieser Auftrag, Nachkommenschaft zu erzeugen. Ist das der einzige Zweck von der Ehe? Also Kinder zu haben? Oder wie würdet ihr das sehen? Ja, du hast vorhin schon gesagt, es gibt ja Ehepaare, die wollen nicht oder können auch teilweise nicht. Haben sie ihr Ziel verfehlt? Oder wie kann man das biblisch rechtfertigen oder beschreiben?
Naja, der Text sagt ja in Kapitel 2, wenn man jetzt also hin und her springt und so das Ganze sieht, sagt er in Kapitel 2, Vers 18, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ja, so da ist ja noch mal was anderes angedacht, also etwas Philosophischeres vielleicht, als nur Nachkommen zu zeugen. Ja, auch wo dieses Hilfe, das ist im Hebräischen ein Begriff, der im Prinzip hier steht und später für Gott verwendet wird. Mhm. Allerdings, wenn er sein Volk rettet. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Begriff. Mhm. Ja,
also rettet die Eva den Adam.
Genau, also könnte man das vielleicht auch sehen. Ja? So eine Retterin, die ihm entspricht oder die ihm auch ein Gegenüber ist, die wirklich auf Augenhöhe ihm begegnen kann. Also da sieht man auch so dieses Bedürfnis nach Soziabilität oder nach Reden, nach Miteinander, diesen Garten miteinander bauen, dieses Projekt Garten miteinander pflegen und hegen und miteinander durchs Leben gehen. Ja, ich glaube, da kommt noch eine Komponente dazu.
Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Gott ja die Ehe als Bild für seine eigene Beziehung zum Menschen gebraucht und zu seinem Volk. Wenn wir Hosea zum Beispiel nehmen, Hosea 2, 21 und 22, wo er, sehr interessant, das ist ja eingebettet in die Geschichte von Hosea, der selber in seiner eigenen Person hingehen soll, um darzustellen, wie Gott mit einem abtrünnigen Volk, mit einer abtrünnigen Frau, einer Hure umgeht. Er bezeichnet sein Volk als Hure. Mhm. Und da sagt Hosea, geh hin und heirate eine Hure. Gomer. Und zeuge sogar Kinder mit ihr. Also er sollte sich nicht nur pro forma heiraten, sondern wirklich eine Verbindung mit ihr eingehen, in ganzheitlich. Und dann sagt Gott, und jetzt sage ich euch, was durch den Hosea, was ich mit diesem Bild bezwecke. Ich will mich mit dir verloben, übersetzt Luther. Eigentlich steht ja das Wort heiraten. Ich will dich heiraten. Ich will eine Ehe mit dir eingehen. Wir haben ja auch das altorientalische Brauchtum für die Ehe. Das ist ja etwas anders, als wir es kennen. Wir haben Verlobung als nicht juristische Verbindung, die auch ohne juristische Folgen wieder gelöst werden kann. Das war damals ja nicht so. wenn man sich verlobt hat oder angetraut hat, das finden wir bei Jesus, beziehungsweise bei den Eltern von Jesus, mhm, Josef und Maria, dann war das bindend. Ja? Und Gott sagt jetzt, ich heirate euch. Und damit hebt er natürlich die Ehe weit höher in der Bedeutung als nur seid fruchtbar, mehret euch, ich habe die Ehe eingerichtet, damit ihr die Erde bevölkert.
Mhm. Ja, genau, das sagt er auch in Hesekiel 16, wo Gott sagt, ich habe so den Zipfel meines Gewandes über dich gelegt. Mhm. Und das ist das altorientalische, mhm, Bild für heiraten. Mhm. Das findet man auch im Buch Ruth wieder. Mhm. Ja, Ruth, die eigentlich Boas einen Heiratsantrag macht und sagt, lege den Zipfel deines Gewandes über mich. Das ist so altorientalische Sprache, aber das erhebt natürlich oder würdigt den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Das ist schon etwas sehr Intimes.
Also kann man sagen, es gibt drei Aspekte, die man vielleicht daraus nehmen kann aus dieser Begebenheit, die Ehe definieren oder den Zweck der Ehe zeigen. Das eine ist die Nachkommenschaft, ja, also Zukunftsorientierung. Das zweite ist die intensive Gemeinschaft, das aufeinander angewiesen sein in einer intensiven Gemeinschaft, wie sie näher vielleicht gar nicht geht, ja, außer bei Kind und Eltern. Und das dritte wäre die Zeichenhaftigkeit auf die Gottesbeziehung hin, ja, möglicherweise.
Jesus zitiert ja diesen Text in Matthäus 19, aus Kapitel 2. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Ja. Und ich finde, da kommt noch ein Aspekt hinzu, was diesen Bund kennzeichnet. Das passt auch zu dem Bund Gottes mit dem Menschen. Nämlich, was Jesus ja im Prinzip da sagt, ist, dass das in der ursprünglichen Idee, wie Gott es sich gedacht hat, eben auch nicht aufgelöst wird. Mhm. Ja, also so wie Gott seinen Bund nicht auflöst mit den Menschen, sein Versprechen, so sollte auch dieses den Vater und Mutter verlassen und der Frau anhangen oder dem Mann anhangen, sollte etwas sein, was in Vers 6 heißt, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. So, ja. Jesus ist sich sehr wohl bewusst, dass wir nach dem Sündenfall leben, wie du gesagt hast, dass es Gründe geben kann, dass das nicht klappt. Aber von der grundsätzlichen Idee war das auch, ich würde es fast unter dem Aspekt Sicherheit nennen. Also es war unantastbar. Mhm. So, ja. Wenn zwei Menschen diesen Bund eingegangen sind, dann war das etwas, was nicht mehr in Frage gestellt wurde oder werden sollte, ja, sowohl von den Beteiligten als auch von außen. Ja. Mhm. Deswegen gibt es ja dann auch den Ring am Finger so ein bisschen, ne, als Zeichen des Versprechens, aber auch als Zeichen, ich bin vergeben.
Ja. Genau. Jetzt sieht ja die Realität dann doch anders aus. Ne? Das habe ich ja gerade genannt am Anfang, dass die Scheidungsrate relativ hoch ist, ne? 1:3 vielleicht. Ne? Mhm. Und dass auch das Alte Testament ja selber Regelungen für Ehescheidungen enthält. Ne? Also gerade in der Geschichte, die du zitiert hast, Matthäus 19, kommt ja eine Gruppe von rechtsgelehrten Pharisäern zu Jesus und sagt, ja, da gibt es eine Vorschrift, die erlaubt einem Mann aus einer, wie auch immer, beliebigen Ursache, steht hier im Text, ne, die Frau zu entlassen, also sich scheiden zu lassen. Ne? Offensichtlich hat sich das so ausgeweitet, dass der Mann vielleicht schon beim Essen anbrennen lassen seine Frau wegschicken konnte.
Mhm. Also sagen wir, ist es erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen. Mhm. Also es gab Leute, die dieser Ansicht waren. Die haben Mose und seine Regelung genommen und haben gesagt, ja, jede beliebige Ursache.
Ja.
Und dem schiebt Jesus natürlich dann schon einen Riegel vor und sagt, nee.
Das soll der Mensch nicht scheiden. Also Jesus sagt ganz klar, Scheidung ist nicht vorgesehen im Plan Gottes.
Genau. Und er sagt dann, aber natürlich, die Herzenshärtigkeit führt dazu, dass es ab und zu eben doch passiert und passieren muss oder passieren kann. Aber die Idee ist nicht, dass man es leichtfertig verwenden sollte, die Scheidung.
Natürlich müsste man an der Stelle dann auch zugeben, dass vielleicht nicht alle von Gott zusammengefügt wurden.
Das war auch ein Gedanke. Weil wenn du die Scheidungsrate heute ansprichst, dann müssen wir wieder diese Trennung eigentlich vornehmen zwischen der Ehe als, sage ich mal, einer religiösen Institution und der Ehe als einer zivilrechtlichen, denn es ist ja heutzutage getrennt.
Bei
ja.
uns in Deutschland.
Muss man sagen. Ja, genau, richtig, genau.
Andere nicht so.
In den westlichen Regionen noch stärker, ja. Das heißt, von denen, die heiraten, weiß nicht, wie viel Prozent überhaupt das als geistlichen Akt sehen. Also ich war selber letzten Dezember bei einer Trauung von Leuten, die gesagt haben, das hat für sie nichts mit Gott zu tun. Ja? Okay. Aber sie wollten, dass ich, weil wir uns persönlich kennen und weil ich Pastor bin oder so und wahrscheinlich gut Zeremonien kann oder so.
Zeremonie haben.
Ja. Okay. Wollten sie eine, für sie, sie haben das philosophisch Sprechakt-Theorie, ne? Sie wollen diesen Sprechakt vollziehen. Standesamtlich waren sie schon lange verheiratet. Aber da ist jetzt nichts, also dieser Aspekt, den du angesprochen hast, dass der Mensch zuerst Gott sieht und dass in dieser Zweiheit immer auch noch was Drittes mit dabei ist, das ist ja für viele heute gar kein Thema mehr. Ja. Und im Rahmen dieser zivilrechtlichen Definition kann man dann auch alles definieren, wie man es will. Ja. Aber wir sprechen jetzt, sage ich mal, über den geistlichen
Aspekt. Und ich muss sagen, aus theologischer Sicht halte ich das für einen großen Verlust, was wir da erleben. Dass also der Staat sich dieser Institution bemächtigt hat. Ich möchte nicht abstreiten, dass da nicht gute Gründe auch gewesen sind, um das zu tun, um eine rechtliche Grundlage zu schaffen, auch in der Gesellschaft vor anderen. Aber eigentlich ist es keine gute Entwicklung vom theologischen Aspekt her gesehen, weil Gott dann außen vor bleibt. Und wir haben es ja sogar schon bei gläubigen Christen, die sagen, ich lasse mich standesamtlich trauen und das war's. Mehr brauche ich ja nicht. Und jetzt kann keiner sagen, ihr seid nicht verheiratet. Natürlich sind wir verheiratet. Wir sind vor dem Staat verheiratet. Wir müssten jetzt einen Scheidungsanwalt bemühen, um uns wieder auseinanderzukriegen. Also sind wir verheiratet. Ja. Aber eigentlich vom theologischen Standpunkt aus müsste man sagen, wenn die Ehe nicht vor Gott und auch der Gemeinde geschlossen worden ist, dann ist das eigentlich nicht dasselbe. Aber das trauen wir uns natürlich nicht zu sagen, weil dann sofort die Kritik kommt, minimierst du die Rechtmäßigkeit der standesamtlich geschlossenen Ehe.
Umgekehrt wäre es ja auch problematisch, oder? Also seit einiger Zeit gibt es ja in Deutschland die Möglichkeit, dass es eben, früher war es glaube ich auch verboten oder strafrechtlich verfolgt, verfolgbar, wenn ein Pastor oder ein Pfarrer eine kirchliche Ehezeremonie gemacht hat, ohne dass das Standesamt vorher war. Ja? Das ist jetzt wohl aufgehoben. Das heißt, man könnte theoretisch auch eine kirchliche Trauung veranstalten, ohne dass vom Standesamt was passiert ist. Ja. Und vor dem Staat werden die dann auch nicht verheiratet.
Ja, klar.
Ich weiß nicht, das wäre...
Wenn der Pastor nicht im juristischen Sinne der Standesbeamte sein kann, dann ist das natürlich ist es nicht vollständig, klar.
Aber wenn jetzt dann Gott ins Spiel kommt, aus biblischer Sicht kommt er ja ins Spiel als dritter Partner in dieser Bundesgeschichte, dann wissen wir ja auch, dass jeder Bund auch auf Grundsätzen beruht, die gelebt werden dürfen. Ja? Ich glaube, ein Bund oder eine Ehe funktioniert auch nicht ohne Grundsätze wie zum Beispiel Vertrauen. Ja? Irgendjemand hat vorhin Vertrauen angesprochen oder diese gegenseitige Liebe und Wertschätzung und Respekt und diese Trennungstexte, also jetzt Matthäus 19, wo es um Scheidung geht, die lassen ja auch Drama mitschwingen, nicht? Wenn Gott sagt, ihr werdet einander anhängen, und auch hier ist der hebräische Griff stärker als das deutsche, das Anhängen, das Zusammenlöten eigentlich. Ihr werdet zusammengelötet, ihr klebt zusammen. Wenn man das wieder trennt, dann kann man verstehen aus diesem Bild heraus, das tut weh. Das wird wehtun und es wird beiden wehtun.
Hinterlässt auch Narben.
Und es hinterlässt Narben, ja. Und man sieht, in dieser gebrochenen Welt, in der wir sind, wo alles so ambivalent ist und auch Werte zerbröckeln und zerfallen, ja, und wo Gott vielleicht auch keine Größe mehr ist, wir laufen in Dramen rein, ja, weil wir irgendwie unsere Geschichte nicht mehr kennen, den Anfang nicht mehr kennen, die letztgültige Referenz nicht mehr kennen. Da laufen wir in Dramen rein, die uns verletzt zurücklassen und irgendwann dann auch zur Beziehungsunfähigkeit führen. Ne? Das ist so ein großes Problem heute in unserer Gesellschaft.
Und ich finde, dass der Vers 25, den du ja dankenswerterweise tatsächlich noch mitgelesen hast. Häufig lesen wir den nicht mehr mit. Dass der das eigentlich noch verstärkt.
Ja.
Ich habe jemand, vor dem ich mich nicht schämen muss. Das hat psychologisch gesprochen einen sehr, sehr hohen Wert. Und umso mehr schmerzt es dann, wenn ich dieses Vertrauen gefasst habe. Da gehört ja ein wirkliches Vertrauen dazu. Ich schäme mich nicht vor dem anderen. sie waren beide nackt. Wir wissen aus dem Kontext, das ist ja nicht nur jetzt rein körperlich, physisch gemeint, sondern es ist ja viel mehr dahinter, dieses sich nackt geben können dem anderen, das heißt sich nicht schämen müssen für der ich bin. Ja, ich werde so angenommen, wie ich bin. Und wenn es dann zu einer Trennung kommt, dann ist es wirklich ein Auseinanderreißen dieser Klebung. Und vor allem, ich muss dann eingestehen, ich habe mich nicht geschämt, aber ich habe mich getäuscht. Ja, das ist dann ganz schlimm. Mhm. Also ich finde, es verstärkt das noch. Mhm.
Jetzt gibt es ja auch die Frage, wir hatten es vorhin schon angesprochen, das Idealbild bleibt ja nicht so. Ja? Sondern es gibt dann eben in Kapitel 3, gleich am Anfang der Bibel, in Genesis, 1. Mose, kommt dann der Sündenfall. Mhm. Und das betrifft ja auch das Beziehungsverhältnis zwischen Mann und Frau. Im Kapitel 3 heißt es ja dann, als die verbotene Frucht gegessen wurde, als die Beziehungsverhältnisse zu Gott in Mitleidenschaft gezogen wurden, spricht Gott ja alle drei an, die Schlange, die Frau und den Adam, also Eva und Adam. Und dann sagt er der Frau unter anderem, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Also das ist, gibt es Strafen für die Schlange, für Adam gibt es eine Strafe und eben für die Frau auch. Mhm. Die Strafe heißt hier, oder dieser Fluch, je nachdem, wie man das hier das Wort jetzt deutet, eine Unterordnung unter den Mann, eine Herrschaft des Mannes, ja, ein Verlangen der Frau nach ihm. Wie seht ihr das? Ist die Frau hier jetzt eine Stufe niedriger oder... Manche sehen das ja auch schon in Kapitel 2. Ja, du hast ja vorhin schon das Wort Gehilfin oder Hilfe, Luther übersetzt, glaube ich, Gehilfin verwendet. Dann wird sie ja auch erst nach dem Mann geschaffen, ja, so als Anhang vielleicht. Kann man da jetzt eine Unterordnung ableiten von der Frau unter den Mann, wie es ja jahrhundertelang vielleicht auch gängige Praxis war in Gesellschaften?
Paulus, Epheser Kapitel 5, sagt das.
Naja,
gehört das zum Idealbild dazu?
Stimmt. Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Okay, das ist noch
einander,
ordnet euch einander
unter. Ja, das ist
aber genau. Dann kommt gleich, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn.
Ja.
Aber ja, lassen wir mal die Frau.
Genau, ich würde da differenzieren zwischen der Realität, die uns in Kapitel 2 geschildert wird, wo die Frau aus der Seite genommen wird. Das mit der Rippe ist auch nicht ganz klar im Hebräischen, aus der Seite nicht.
Aus der Seite.
Und die jüdische Tradition hat da eine schöne Geschichte. Sie sagt, die Frau wurde nicht aus dem Kopf genommen, damit sie nicht über den Mann herrsche. Sie ist auch nicht aus seinem Fuß genommen worden, damit der Mann nicht auf ihr herumtrample, sondern aus seiner Seite, aus der Rippe, weil damit sie ihm nahe am Herzen ist, ja, so die Herzensnähe. Aber ich sehe auch im Text, wenn man den so liest, in Kapitel 3, die Wirklichkeit, für die Gott uns geschaffen hat, verzerrt sich oder wird anders. Es bricht weg. Und das mit dem Herrschen, das ist natürlich irgendwie eine Konsequenz. Ich würde eher von Konsequenzen sprechen als von Strafe. Ja, so eine Konsequenz, die wir alle irgendwie als Frauen auch spüren, ne? So gespürt haben, die Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte hindurch. Ich persönlich sage immer, dieses Wort Herrschen, im Hebräischen haben die Wurzeln so eine ganz große Bandbreite. Ja, also herrschen kann bedeuten, wie ein Tyrann sich aufzublasen und sich aufzuspielen. Aber diese Wurzel wird auch für den Messias verwendet, der über sein Volk herrscht. Also da ist die Bandbreite und all die Grauzonen dazwischen.
Das ist ja auch der Vergleich, den Paulus bringt in Epheser 5.
Genau, ja.
Wie Christus für seine Gemeinde da ist.
Ja, scheinbar ist jenseits von Eden so ein bisschen das mit der Macht ein Problem. Also wer hat mehr Macht? Ne? Und jede Beziehung ist auch irgendwie so ein Machtgefüge. Ne? Es ist problematisch geworden. Ja? Aber wenn jemand über einen anderen oder jemand einem anderen vorangeht, so wie es der Messias tut, ich glaube, da hätten wir alle nichts dagegen.
Also du würdest sagen, herrschen ohne Machtgehabe.
Ja, oder ich vergleiche das dann immer mit Kapitel 4, wo die ähnlichen Termini verwendet werden in Bezug auf Kain und Abel. Das ist eine problematische Stelle, die auch verschieden übersetzt werden kann, wo der Text auch sagen könnte, aus dem Hebräischen heraus, das Verlangen von Abel wird Kain gegenübergebracht sein. Ja, also muss man anders übersetzen. Ne? Das ist eine Übersetzungsgeschichte. Aber wo auch sieht, der Abel ist der Jüngere, der einfach dem Älteren hier sein Verlangen ist nach dem Älteren, dass er seine Rolle richtig ausführt. Ja, dass er so führt wie der Messias. Ja, so, ich folge gerne jemandem, der seine Macht nicht ausnützt, sondern der mich lieb hat, ja, der mich ehrt, der mich achtet, dem ich ein Gegenüber bin, der so ein bisschen das leben möchte, was in Kapitel 2 angedacht worden ist, aber in einer gebrochenen Welt. Aber weil es da ja auch Gott als Retter gibt. Ja, also es gibt ja auch Gott, der uns zu Menschen machen möchte, die wieder sein Bild widerspiegeln.
Wenn Eva in Kapitel 2 die Retterin von Adam ist und du jetzt das Herrschen mit dem Messias verbindest, ist dann Adam jetzt der Retter von Eva? Also in Kapitel 3 wirkt gerade so ein bisschen, also nicht im Sinne, dass er sie erlöst.
Ja, klar, das ist klar.
Aber damit geht natürlich auch eine Verantwortung einher. Das ist ja auch dann in Epheser 5 angesprochen, dass der Mann seine Frau lieben soll, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst dafür sie hingegeben hat. Ja, also wenn du herrschen willst, dann musst du auch Opfer bringen. Herrschen im positiven Sinn. Ja.
Sind das so die beiden Extreme? Also ihr habt jetzt einen Vers noch ausgelassen in Epheser 5, ich lese ihn gerade mal, wo es heißt, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Heiland des Leibes, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Also das sind ja schon deutliche Worte hier. Ne? Kann man das auflösen? Ist das auch eine Regel, wie am Anfang, die für alle gilt? Oder ist das auch ein Stück weit zeitbedingt, was der Paulus hier sagt? Dass vielleicht ein bisschen die Kultur der damaligen Zeit wiedergibt und da schon versucht, eine Balance herzustellen, der patriarchalischen Gesellschaft entgegenzutreten oder so?
Das Entscheidende ist, dass er hier eine sehr deutliche Referenz angibt, nämlich Christus und die Gemeinde. Und dass er am Ende auch sagt, er zitiert ja aus 1. Mose 2, den Vers 24, diesen Ehetext, und sagt dann, dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und sagt dann in Vers 33, darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Das heißt, ich muss das in diesem Kontext lesen. Also die Referenz ist auf jeden Fall, wie du es auch vorhin gesagt hast, wie Jesus herrscht über seine Gemeinde. Das ist die Referenz. Und wie tut er das denn? Indem er sich geopfert hat. Indem er sich aufgeopfert hat.
Also werden hier zwei Idealbilder zusammengesetzt. Auf der einen Seite der Mann, der sich eben an Christus orientiert und so wird wie er. Auf der anderen Seite aber auch die Frau, die eben dann entsprechend dem Mann ehren, sich unterordnen soll.
Nein, ich würde auch so formulieren, wenn hier steht, die Frau aber ehre den Mann, das heißt für mich Anerkennung dessen, was hier geschehen ist. Also die Gemeinde, wenn es jetzt darauf gemünzt ist, anerkennt das, was Jesus als ihr Haupt für sie getan hat. Das ist ja eine ganz andere Geschichte, als wenn einer daherkommt und sagt, ich herrsche jetzt über euch und ihr macht das, was ich euch sage. Sondern da kommt jemand, der sagt, ich habe euch erlöst. Ich habe mein Leben für euch gegeben, weil ich euch so sehr liebe. Und dann zu sagen, und das ist ja eigentlich schlimm, dass man es überhaupt dazu sagen muss, die natürliche, normalerweise natürliche Reaktion darauf wäre ja Dankbarkeit und ich ehre den anderen für das, was er für mich getan hat. Aber hier wird es halt extra, weil wir sündige Menschen sind, dazu gesagt, die Frau ehre den Mann. Ja, warum denn? Doch nicht einfach so im luftleeren Raum, so weil er der Pascha ist, sondern weil er etwas getan hat. Insofern hast du recht, Sven. Der Mann ist im Grunde genommen auch, jetzt in Anführungszeichen gesetzt, der Retter.
Ja, also, mir ist gerade Galater 4 noch durch den Kopf gegangen. 3, Entschuldigung, 3, Vers 28.
Hab ich auch geschlagen.
Wo ja Paulus zumindest geistlich gesehen eine Gleichheit herstellt. Er sagt, ihr alle seid auf Christus getauft worden, habt Christus angezogen, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Schon ein Stück weit sagen wir so, die Frage der Kultur damals gestellt, ja, ein Gegenentwurf zu der Kultur. Auf der anderen Seite wissen wir auch, Paulus hat die Sklaverei nicht abgeschafft, ja, in seinen anderen Briefen, aber innerlich vielleicht doch. So, ja, und auch Mann und Frau stellt er hier vor Gott gleich. Da ist keiner mehr wert oder weniger wert oder irgendwie geistlicher oder weniger geistlich, mehr erlöst, weniger erlöst, sondern da sind sie auf alle Fälle gleich berechtigt. Was ja auch in diesem Schöpfungswort, glaube ich, die ihm entspricht, ne? Diese Entsprechung, die sind auf Augenhöhe, das steckt da schon drin. Ja? Es hebt es nicht auf, was wir gerade, diese Unterscheidung, die er hier trifft, aber es ist, glaube ich, eine Basis, der man sich bewusst sein muss, die drunter liegt, der Gleichheit oder Gleichberechtigung. Oder wie.
Also könnte man sagen, dass das Evangelium und die Erlösung durch Christus, von der ja Paulus hier spricht in Galater 3, dass die den ursprünglichen Zustand wiederherstellt aus Genesis Kapitel 2, diese auf Augenhöhe Gleichberechtigung, also damit sozusagen Kapitel 3 aufhebt, diesen Fluch oder diese Strafe?
Ja, weil ich glaube, wir haben beides hier. Wir haben den Retter, den Eser, die Gehilfin, was ja auch eine Darstellung, hast du ja auch schon erwähnt, Gott benutzt diesen Begriff ja für sich selbst, wenn er sein Volk rettet. Und auf der anderen Seite haben wir diese Hingabe, dieses Opfer. Und das macht eigentlich Ehe aus, kann man sagen. Das beides macht Ehe aus. Deshalb sind sie sich gegenüber, weil sie beide füreinander da sind.
Und wenn man den Gedanken nochmal aufgreift, und Gott betrachtet, wie er mit seinem Volk umgeht, ja, wie er herrscht, ja, wie er das macht. Ich sehe da einen Gott, der zuhören kann, der sich auf die Gegebenheit seines Volkes einlässt, der mit ihm mitgeht, der geduldig ist, ja, der wirklich dieses Volk lieb hat. Und übrigens diese hebräische Wurzel, die für Anhangen verwendet wird, in Genesis 2 wird auch für Gott verwendet, der seinem Volk anhangt. Ja, also da sind wieder Parallelen da. Und ich denke, wenn man diesem Gott begegnet, dann fasst man auch, je länger man ihn kennt, desto mehr Vertrauen. Ja, es ist irgendwie eine Vertrauenssache letzten Endes. Ja, und wenn ich heirate, muss ich auch irgendwie dem anderen vertrauen, dass er mich gut behandelt, dass er mich respektiert, dass er mich zu Wort kommen lässt, dass er meine Persönlichkeit achtet, dass wir beide Individuen bleiben, ja, dass keiner den anderen irgendwie auffrisst. Es ist Vertrauen. Also jede Beziehung ist irgendwie auch jenseits von Eden so eine Art Risiko. Ja? Den anderen kenne ich nicht durch und durch und der andere wird auch ein Geheimnis bleiben bis an sein Lebensende. Aber man muss vertrauen können. Ja? Und ich muss meinem Mann vertrauen können, dass er mich nicht kaputt macht oder dass er mich lieb hat. Ja? Und dass wir das auch aushalten können in dieser gebrochenen Welt, wo einfach Dinge auch nicht immer gut laufen, ja? Wo es Konflikte gibt und Missverständnisse und... Und das basiert alles auf Vertrauen letzten Endes. Ja.
Jetzt hatte ja auch Paulus mit Scheidungsproblematiken oder so zu tun, nehme ich an. Und auch in der christlichen Gemeinde gibt es diese Wechselfälle des Lebens, dass eben nicht alles so ideal läuft. Was kann man denn tun, eine ganz praktische Frage, um das zu fördern, Vertrauen, diese Bundesgedanke, diese Dauerhaftigkeit, dass eben das Retter sein, dass das eben auch in der Ehe oder in den Ehen, die in der Gemeinde, in den Kirchen da sind, dass dieser Gedanke auch gelebt wird.
Ich musste an einen Atheisten gerade denken, Alan de Botton, ein Brite, der sich viel mit Lebensfragen beschäftigt und da auch publiziert und Videos macht. Und der hat in einer Ansprache mal so den Satz gebracht, dass je mehr man die Liebe versteht, das ist, ich würde vielleicht sagen, je mehr man Gott versteht, keine Ahnung, je mehr man über die Liebe weiß und je mehr man von der Liebe versteht, desto unwichtiger ist es, wen man liebt. So, ja, also wie kann man das fördern, das Gelingen von Beziehungen, das Gelingen von Ehe? Ich glaube, es hat schon was auch mit diesem Verständnis zu tun. Und dann sagt er als atheistischer Jude, Er sagt, im Zentrum des Christentums steht eine Liebe, die sogar den Leprakranken lieben kann. Ja? Das ist für ihn so das Ideal, wo er sagt, es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, wer der andere ist, es geht vielmehr darum, wer du bist und wie stark deine Fähigkeit zu lieben ist. So, ja? Also wenn wir natürlich heiraten, weil wir gerne mal Prinzessin sein wollen oder mal ein richtiges schönes Fest haben wollen, weil es so romantisch ist oder so, ne? Das sind natürlich keine Voraussetzungen, die sowas tragen könnten. Aber so ein Verständnis von Gott, wer er ist, wie er liebt, wie er mich liebt und was es heißt zu lieben, glaube ich, ist essentiell, um dann selber diese Liebe auch weitergeben zu können.
Kann man tatsächlich von Atheisten was lernen? Ne?
Ja.
Na, ich finde den Fokus sehr interessant,
ja.
Weil der Fokus ist dann nicht so sehr auf dem anderen. Meistens ist es ja so, ne?
Finde den
wenn man über Ehe redet, ist immer der andere. Ne? Liebt er mich genug? Ich will ja geliebt werden. Der Fokus ist eigentlich darauf, wie kann ich eigentlich leben? Wo nehme ich die Kraft her, so zu leben?
Ja.
Und da kommen wir wieder zurück auf den Bundesgedanken, auf den Bund. Denn in diesem Bund wird einfach diese Chesed gelebt, ja, so Liebe. Derjenige, der in diesen Bund eintritt, möchte das auch leben. Ja, also diese Liebe, dieses Commitment, das man nicht übersetzen kann. Oder auch diese Treue, wirklich diese Hingabe an den anderen, aber eine sehende Treue und eine sehende Liebe. Nicht so dieses, ich bin blind vor Liebe, ich nehme dich, wie du bist, sondern wirklich, man sieht den anderen, wie er wirklich ist. In mit seiner Gebrochenheit, Fehlern, in seiner Nacktheit. Ja. Und man liebt ihn, weil man eben Gott kennt, nicht? Und sieht, Gott macht das ja.
Und Gott zum Vorbild nehmen, der nicht aufgibt. Ich glaube, viele Ehen scheitern, weil man zu früh aufgegeben hat. Und vielleicht scheitern sie auch an der mangelnden Vergebungsbereitschaft. Denn Beziehungen leben von Vergebung. Das wird dir auch jeder Psychologe sagen und jeder Therapeut. Wenn Vergebung nicht ist, dann kannst du gleich einpacken, nach Hause gehen. Aber ich würde sagen, sich das bewusst machen, wie Gott ist. Und wenn er schon die Ehe als Bild für seine eigene Beziehung zu den Menschen nimmt, dann kann ich ja daraus was lernen. Ja. Kann ich ja sagen, okay, dann schaue ich auf Gott, wie er das macht. Dann gelingt es mit der Kraft Gottes natürlich.
Jetzt haben wir natürlich ein sehr hohes Ideal und die Ehe als Prinzip dargestellt. Ich möchte aber trotzdem nicht so tun, als wäre das die einzig mögliche Lebensform. Ja? Denn die Realität sagt ja, spricht eine andere Sprache und auch nicht jedem Menschen ist es gegeben, eine Ehe einzugehen. Ja. Paulus spricht ja selber, weil wir gerade bei Paulus sind, ich habe hier noch einen Vers, den ich zum Abschluss gerne auch noch mal lesen wollte, aus 1. Korinther Kapitel 7. Und da spricht der Paulus von den Unverheirateten, also denjenigen, die eben noch nicht eine Ehe eingegangen sind. Und er sagt hier in Vers 27 zum Beispiel, in Kapitel 7, bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Also bleib bei der Ehe. Ne? Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündige nicht. Sündigt sie nicht. Also es geht jetzt darum, um die Frage, ehelos zu bleiben oder zu heiraten. Und der Paulus sagt, ist auch in Ordnung. Ja? Wenn du also keine Frau hast, also ehelos bist.
Ja, Paulus sagt, eigentlich ist es besser.
Genau. Oder sogar
es
besser.
Es ist keine Sünde zu heiraten, aber besser.
Seid so wie ich, sagt
er. Ja.
Gibt also doch einen Platz für Single sein, ne? Oder nicht zu heiraten.
Deswegen fand ich es ja gut am Anfang, dass du bei der Schöpfung über Beziehung gesprochen hast, nicht gleich schon über Ehe, in Kapitel 1 zumindest. Also Beziehungen zu anderen Menschen, hast du gesagt, sind essentiell. Das ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, aber eben das kann auch in anderen Familien, jetzt sind wir wieder bei der, in anderen Familien erlebt und gelebt werden, ja, glaube ich schon.
Also ich würde das so übersetzen, das Kapitel 7, sei dir dessen bewusst, dass du Verantwortung übernimmst für einen anderen Menschen. Ja, deshalb sagt er, es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Und direkt danach kommt dann, aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und so weiter. Der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Vers 4. Entziehe sich nicht einer dem anderen. Ich habe den Eindruck, Paulus will deutlich machen, also wenn ihr meint, dass ihr euer eigenes Leben leben wollt, in Unabhängigkeit, dann bleibt bitte von vornherein alleine. Dann seid so wie ich, dann könnt ihr euch Gott widmen oder was auch immer in eurem Leben tun. Aber ansonsten anerkennt die Verpflichtung, das Commitment, das ihr eingeht, wenn ihr einen Bund mit einem Menschen schließt.
Das heißt, dass Paulus macht hier klar, die Ehe ist keine Pflicht. Auch andere Lebensformen, ja. Single sein zum Beispiel, ehelos zu leben, hat seine Berechtigung. Ja. Aber nicht als Freibrief für irgendwelche Abenteuer oder sowas, sondern eben dann in Bezug auf Gott, auf die Gemeinschaft und auf den Dienst, ne? Die dann eben, wo die Energien und die Fürsorge dann woanders eben zu leben ist, ohne jetzt dem Ehepartner
zu kommen. Wohin immer Liebe sich dann kanalisieren kann, um für andere Menschen auch im sozialen Bereich tätig zu sein.
Ja.
Mhm. Denn diese Liebesenergie ist ja angelegt. Mhm. Und wenn ich die nicht auf einen Partner projiziere oder fokussiere, dann muss ich mir überlegen, konstruktiv Gedanken machen, wo verschenke ich denn jetzt meine Liebe?
Ja. Und da ist der Paulus ja auch wieder ein Vorbild, der in seinem eigenen Leben gezeigt hat, was es sein kann, Menschen zu dienen in verschiedenen Bereichen mit seinen Gaben und Fähigkeiten. Ja, vielen Dank für eure Gedanken. Ich denke, wir haben jetzt ein breites Thema, sehr breit behandelt.
Sehr breit. Nein.
Verschiedene Aspekte dieser Ehe uns angeschaut.
Und es ist ja eigentlich traurig, wenn man immer auf das Scheitern von Ehen zu sprechen kommen muss. Muss man natürlich der Ehrlichkeit halber. Aber eigentlich ist es ja auch eine Gelegenheit zu sagen, wie gut diese Erfindung von Gott ist.